Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Berner Schriftsteller und Theologe Franz Dodel liebt uferlose Projekte. Seit 8 Jahren schreibt er jeden Tag an seinem Kettengedicht, ein Endlos-Haiku unter dem Titel »Nicht bei Trost«. Bevor er daran arbeitet, denkt er einige Minuten an Freunde und Bekannte, an Lebende und an Verstorbene. Er setzt ihren Namen auf eine Endlosliste unter dem Titel »I'm not alone«, »Ich bin nicht allein«. Heidi Kronenberg hat mit dem Schriftsteller in seinem Atelier in Boll-Sinneringen bei Bern über sein Langzeitprojekt und überhaupt über seine Langzeitprojekte gesprochen.
Julia Dodel, Anna Dodel, Salome Staubli, Richi Staubli, Jan Staubli, Melchior.
Es ist die erste Tätigkeit Franz Dodels am Morgen. Gleich nach dem Aufstehen um 7:15 setzt er sich an seinen Schreibtisch und tippt Namen in den Computer. Zuerst jene von Lebenden, von Verwandten, Freundinnen, Bekannten, Namen, die ihm in diesem Moment spontan einfallen.
Ich darf nicht nachdenken. Es darf nicht sein, dass ich innehalte und mir sage, den habe ich und jetzt muss der sollte doch noch, wie heißt der? Dann ist er einfach nicht da heute. Daniel Gassmann, Anna Fach, Simon.
Das Schreiben an der Namensliste hat etwas von der Écriture-Automatik der Surrealisten, jener Schreibmethode, bei der Bilder, Gefühle, Gedanken möglichst unzensiert wiedergegeben werden. Und tatsächlich sieht es auch so aus, als ob nicht der Kopf, sondern die Finger Franz Dodels entscheiden würden, welche Namen heute auf die Liste kommen.
Schwarz. Ich mache das, ohne mir davon etwas Wesentliches zu versprechen. Es ist eine Art, in Kontakt zu bleiben mit Menschen, ob sie nun leben oder tot sind. Und es ist eine Art von Respekt oder Dankbarkeit dafür, dass ich diesen Menschen begegnet bin. Bezug auf die Lebenden ist es mir wichtig, dass diese Menschen immer wieder für einen kurzen Moment präsent werden. Weil ich glaube, dass das Verhältnis zu Menschen, auch zu Menschen, die man vielleicht nicht mag oder mit denen man Schwierigkeiten hat, dass dieses Aufleuchten ihres Namens, dass dieser Akt das Verhältnis zu diesen Menschen in irgendeiner Form beeinflusst.
Eva Joner. Bella Sedlak.
Das Führen dieser Liste sei eine simple Tätigkeit, so Franz Dodel, habe aber eine tiefe, symbolische Bedeutung. Schon in der Bibel sei das Nennen und Geben von Namen zentral. Walter Benjamin sehe darin ein Offenbarungsgeschehen. Die Fähigkeit, etwas benennen zu können, mache uns erst zu geistigen Wesen.
Jakob, Peter, Gysi, Paula, Gysi.
An 40 bis 50 lebende Menschen denkt der 62-jährige Berner Schriftsteller in diesen paar Morgenminuten. Nun wechselt er von der linken auf die rechte Bildschirmspalte und erinnert sich an Verstorbene. Noch ist diese Kolonne kürzer als jene der Lebenden.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das sehr lange mache, bis ich selbst sehr alt bin und vielleicht in einem gewissen Sinne auch einsamer werde, dass die linke Kolonne der Lebenden immer kürzer wird, während notgedrungen oder naturgemäß die Kolonne der Verstorbenen immer länger wird. So würde man das also auch visuell sehen, was im zunehmenden Alter mit dem Umfeld passiert.
Agnes, Dodel, Ulrich, Dodel, Peter, Jakowetz, Josef Schönenberg, Marie Schönenberg.
Eine Endlosliste Verstorbener, Maria schreibt Ferrari. Franz Dodel gegen den Tod Carlo an.
Ferrari. Vielleicht ist es auch das, aber es geht mir mehr darum, was im Augenblick mit mir geschieht. Das ist ja nicht ganz ohne, wenn man sich am Anfang des Tages immer wieder daran erinnert, wie viele liebe Menschen nicht mehr auf der Welt sind, die man verloren hat. Das ist doch ein recht besinnlicher Einstieg in den Anfang. Carlo Ferrari Marta.
Seit über 10 Jahren strickt Franz Dodel an dieser außergewöhnlichen Namensliste, die im Internet einsehbar ist. Inzwischen ist sie schon über 400.000 Namen lang. Das Projekt heißt «I'm not alone».
Der Titel ist mir schon sehr wichtig. Er drückt doch eine sehr tiefe Sorge aus in mir, weil ich denke, dass vielleicht nicht das Sterben, das Todsein an sich für mich jetzt die Bedrohung darstellt, sondern was mich beschäftigt, ist man nachher allein. Der Tod als Alleine sein, nicht der Tod als ein Faktum, das uns in eine andere Daseinsform führt, das beschäftigt mich eigentlich wenig, sondern in welchem Zustand ist man dort wieder? Das ist vielleicht eine unergründliche Sorge, aber ich muss zu dieser Sorge stehen. Ich habe das Gefühl, das Gemeinschaftliche, das uns ermöglicht wird durch das Menschsein, eigentlich das Wertvollste ist.
Heute ist aller Seelen, Anno Domini, 2006, gut ist, wenn sich die Toten manchmal an uns erinnern. Wieso eigentlich bin ich mir wichtig? Ohne mich wäre ich besitzlos und weniger einsam.
4 Zeilen aus dem 2. uferlosen Schreibprojekt Franz Dodels, aus dem Endlosgedicht Nicht bei Trost. Seit 8 Jahren schreibt er an dieser Kettenlyrik in Haiku-Form. Sie wird im Internet laufend publiziert und erscheint staffelweise in Buchform. Tag für Tag wächst der Text um ein paar Zeilen. Inzwischen sind es über 19.000.
Viele Tausende von Zeilen müssen hier noch unbeirrt sinnlos aneinander sich reihen, bis der Überblick unmöglich wird und aus dem Rauschen der Wörter vielleicht ein Wort hervortritt, durch das wir plötzlich alle anderen verstehen.
Ein ununterbrochener Strom von Gehörtem und Geschautem, Gelesenem und Erlebtem geht durch das Endlosgedicht Nicht bei Trost. Lyrische Natureindrücke, philosophische Betrachtungen, biografische Erinnerungsbruchstücke und immer wieder Reflexionen über die sich ausbreitende Textur.
Ich schreibe diesen Text, als ob ich jemandem die Füße pflegte, ohne zu fragen, wohin er zu gehen gedenke.
Ohne zu fragen, wohin er zu gehen gedenke. Franz Dodel weiß also nicht, wohin seine Kettenlyrik führt. Anders als bei herkömmlichen Gedichten mit Anfang und Ende müssen Autor wie Leserinnen und Leser mit dem Unfertigen fertig werden.
Die Lesenden werden es angesichts der Länge des Textes und seiner Unübersichtlichkeit, weil es ja keine Überschriften gibt, es gibt kein Inhaltsverzeichnis, es gibt keinen Index, die Lesenden werden es aufgeben müssen, den Text linear von hier nach dort, vom Anfang zu seinem Ende, lesen zu wollen. Man beginnt irgendwo, man liest einige Zeilen oder lässt den Textfluss, auch das ist eine Möglichkeit, wie ein Geräusch an einem vorüberziehen.
Mein Blick tastet nach vorne, doch was mich mitnimmt, packt mich immer von hinten. Deshalb dieser Text ist eigentlich nur mit dem Rücken zu lesen.
Ziele schränken ein und sie verengen, glaube ich, doch den Blickwinkel. Wir alle tun, glaube ich, Dinge, die vergeblich sind und trotzdem tun wir sie. Ich habe also kein Ziel und schreibe trotzdem weiter. Ich weiß, dass dieser Text nirgendwo hinführt und schreibe ihn doch weiter.
Ziel gibt es keines, aber eine Form. Franz Dodel schreibt seine Endloslyrik nach strengen Regeln des Haiku, im Wechsel von 5, 7, 5 Silben pro Zeile. Die formale Auflage, die er sich selber verordnet, hat eine Funktion. Sie muss die Arbeit erschweren. Aber Franz Dodel versteht sich nicht als Haiku-Dichter.
Es geht mir nicht darum, Haikus zu schreiben. Das ist eine japanische Form, die viel komplexer ist und die viel strengere Vorgaben macht, als wir uns vielleicht bewusst sind. Also es ist mir jetzt manchmal, wenn ich das so sagen darf, fast peinlich, wenn man mich mit diesen Haikus ständig konfrontiert, die für mich ja nur eine strenge Form abgeben, damit ich bei dieser Arbeit behindert werde.
Sprechen nimmt die Welt in Besitz, Schreiben erstattet sie wieder zurück, erst wenn alles gesagt ist, gelingt Verstehen vielleicht.
Also die Form des Haikus ist nicht nur in dem Sinne streng als diese drei Zeilen mit einer bestimmten Anzahl Silben gesetzt sind, sondern sie ist auch streng, wenn man sie auf das Deutsche anwendet, weil diese Silben, die Zahl der Silben überhaupt im Deutschen nicht zu einem Rhythmus führen. Im Deutschen, wenn ein Gedicht mit einem bestimmten Rhythmus vorgetragen wird und einen bestimmten Rhythmus hat, dann sind es Hebungen und die sind meistens in gerader, also 4, 6 Zahl vorhanden. Dass hier mit 5 und 7 Silben gearbeitet wird, ist, ich kann es nicht anders sagen, ist eine Art Behinderung. Und genau das wollte ich, dass etwas diesen assoziativen Gedankenfluss, denn es entwickelt sich eines aus dem anderen und das muss gebremst werden. Es muss die Form mich zurückhalten, zurückbremsen, damit ich, das ist mein tiefes Anliegen, diese Gedanken, die dann in ganz verkürzter Form in Sprache erscheinen, dass die lange, lange, lange behandelt werden und auch wieder verworfen werden. Und sei es nur, weil die sprachliche Form eine Silbe zu viel hat.
Das Durcheinander, das dieser Text vergeblich zu ordnen versucht, ist ein Modell konstruiert, aus der Wirklichkeit also, ein Ritual fast, eine Religion, die beim Verstehen hilft.
Also das Textliche, das Textile, das ist mir ein sehr liebes Bild, weil ich glaube, genau in dieser Art möchte ich diese Arbeit weiterführen. Und man kann ja da an diesen wunderbaren Text erinnern von Ovid in den Metamorphosen, wo dieser Webwettbewerb zwischen der Göttin Minerva und Arachne geschildert wird, wo es allerdings um ein wortloses Erzählen von mythologischen Themen geht, in einer Struktur der Verknüpfung. Wobei dann Arachne bekanntlich gesiegt hat und aus Rache von Minerva zu einer Spinne verwandelt wurde.
Der Sinn dieses Textes liegt nicht in ihm, sondern weit außerhalb, umgibt ihn als schwaches Schimmern abseits jeglicher Sprache. Nur die Schriftzeichen sind wahr, nicht was sie meinen.
Während des Schreibens entsteht der Text. Es ist so banal. Die einzige Bedingung ist, dass man halt auch offen ist gegenüber dem, was heute geschehen ist, was ich gelesen habe. Es liegen neben mir dann manchmal Zettel, manchmal Bilder, manchmal irgendwelche Kopien von Texten, die mir gefallen, wo ich dann plötzlich wie einen Faden spüre dorthin, und das könnte doch jetzt gerade hier passen. Und das ist ja eigentlich auch das Wunderbare und Kreative an dieser Arbeit. Wenn man sich das angewöhnt und mit dieser konsequenten Offenheit durch den Alltag geht, dass man ständig solche Fäden entdeckt, die die Dinge untereinander verbinden. Und ich mache nichts anderes, als ich gehe einfach diesen Fäden nach und verbinde sie zu einem Text.
Viele dieser Fäden findet der belesene Theologe bei Philosophen, Kunsthistorikerinnen und Dichtern. Marcel Proust und William Shakespeare, Samuel Beckett, Thomas Bernhard oder Jacques Derrida und immer wieder die Bibel. Franz Dodel lässt sich inspirieren und webt Zitate in sein Endlosgedicht ein. In einem Kommentar gibt er jeweils akribisch seine Quelle an. Die Sammlung dieser Fußnotenkommentare ist eine zweite Textebene. Sie liest sich wie ein weit ausgreifendes, persönliches Lexikon des Autors.
Kein Held weit und breit. Ach, wüssten sie, wie ohne jede Schamgedichte wachsen und aus welchem Müll? Kommentar. Aus dem Gedichtzyklus Berufsgeheimnisse von Anna Achmatowa. Was sollen mir der Oden endloses Heer? Und wüssten sie, wie ohne jede Scham Gedichte wachsen und aus welchem Müll? Wieder nehme ich Anlauf. Mit dem Worträchen ordne ich tagelang Kies. Ich hoffe, Gott sagt von mir einst, he was a Mensch. Doch bleibt der Zweifel, ob es, wie Proust sagt, Sinn macht, Einsamkeit, Schweigen zu verwandeln in Bücher. Kommentar. Marcel Proust gegen Sainte-Beuve, Zitat: Die Bücher sind das Werk der Einsamkeit und die Kinder der Stille.
Marcel Proust ist in Dodels Nicht bei Trost der meistzitierte. Regelmäßig, alle 500 Zeilen, ist von ihm die Rede, meist mit Verweis auf Passagen aus À la recherche du temps perdu. Was verbindet Franz Dodel mit Proust?
Was mich bei Proust vor allem fasziniert, ist dieses in der Schwebe lassen des ganzen textlichen Kontexts. Man weiß nicht recht, wo befindet man sich zeitlich. Man weiß nicht recht, macht er sich jetzt schon lustig über die Gesellschaft oder meint er es noch ernst. Dann sind diese ungeheuer feinfühligen psychologischen Beobachtungen einer Gesellschaft, die uns ja eigentlich ganz fremd geworden ist, die uns nur noch lächerlich scheint. Und obwohl Proust selbst auch in großer Distanz zu dieser Gesellschaft, zu der er selber auch gehört hat, schreibt, merkt man, dass man sich anrühren lässt von dieser feinen Art, wie er diese Menschen beschreibt. Aber in erster Linie ist vielleicht eine Verbindung, die mich über meine Arbeit zu ihm leitet, ist dieses Nicht-Lineare, dieses flächige Ausbreiten von vielen Bildern, die sich eigenartigerweise dann doch, obwohl sogar die Chronologie immer wieder unsicher ist, zu einem großen Ganzen fügen.
Alle 500 Zeilen Proust. Dies ist die einzige inhaltliche Vorgabe, an die sich Franz Dodel bei seinem Endlos-Haiku hält. Aus einer tiefen Verehrung für den französischen Dichter, wie er sagt.
Und ich tue das, indem ich einen Text, der mir aufgefallen ist, den ich herausgeschrieben habe, ich habe unheimlich viele Zitate herausgeschrieben von Proust, will ich einfach nach 500 Zeilen ein solches Zitat ansteuern. Und das ist jetzt das einzige Mal, dass ich auf etwas ganz bewusst zugehe. Was für mich auch wieder ganz unerhört spannend ist, weil ich dann, sagen wir, 20, 30 Zeilen vorher weiß, das ist das Zitat. Und dann beginne ich, die Dinge so zu arrangieren, dass ich dann wirklich bei diesem Zitat ankomme. Das Zitat darf ja nicht einfach unverbunden auftauchen, sondern es muss in meinem Zusammenhang auftauchen.
Spät erst haben sich laute Geräusche verpuppt, sind Schrift geworden. Die verschlüsselten Zeichen verleihen nochmals Wirklichkeit der Bedeutung. Ein Verfahren, das Mut macht, obwohl es misslingt, die Resignation als Form der Gewohnheit lässt manche unserer Kräfte unendlich wachsen. Doch auch so ist es mir immer noch nicht möglich, auszudrücken, was ich vorhabe zu glauben. Hier steht nur das, was sich in Wirklichkeit abspielt. Schnittmuster liegen vor mir und unverdrossen schneide ich das Tuch zurecht, falte und nähe, um aus der Fläche eine Hülle zu formen. Mich interessiert, was zum Vorschein kommt hinter den Stoffen. Kommentar. Zitat: Die Resignation, eine abgewandelte Form der Gewohnheit, lässt manche unserer Kräfte unendlich wachsen. Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es gibt einen Plan, denkt er, aber unmöglich ist ihm vorzustellen, dass auch jemand plant, das Bild. Niemals weiß es, dass einer es malt, ihm genügt die Empfindung, ich werde gesehen. Mag sein, dass die Welt entstand, indem Gott das All und die Leerheit anschrie, dass sie immer noch da ist, liegt vermutlich am kurzen Brief eines argentinischen Tankwarts, der schrieb: Vergesst nicht, jenseits des Meeres bin ich einer, der euch liebt. Solche Briefe sind Fäden, an denen Gott sich festhält über dem Abgrund.
Auch Gott und Religion kommen in Franz Dodels Kettenlyrik zur Sprache. Nicht das Gedicht an sich, wohl aber die kontinuierliche Arbeit daran, den ununterbrochenen inneren Dialog, könne man auch als Gebet sehen, so der Theologe.
Auch wenn man weiß, was alle Mystiker immer wieder sagen, dass man von Gott nichts sagen kann, trotzdem spricht man und sprechen auch die Mystiker immer wieder von ihm. Und ich denke, man betet, jedenfalls ich tue es in diesem Sinn, schlicht und einfach, weil man Sprache hat. Und man tut es sogar dann, auch wenn man zweifelt, dass jemand das hört. Ich denke, dieses innere Sprechen, das wir eigentlich ununterbrochen pflegen, das hat eine Neigung für mich, immer zu einem Gebet zu werden. Weil es sich doch oft an ein Du richtet, das vielleicht nicht da ist, aber man wünscht sich etwas, man erhofft sich etwas, man kommentiert etwas. Und indem man das als Sprechender oder Sprechende tut, stellt man sich etwas anderem gegenüber. Und dann ist es dieses unbekannte, ungewisse Andere, das man mit Gott bezeichnen mag oder auch nicht.
Franz Dodel setzt sich in seinem Endlos-Haiku nicht bei Trost auch kritisch mit Religionstheorie auseinander, etwa mit jener des Soziologen Niklas Luhmann.
Die Religion sei nötig, las ich, um das Unverfügbare überzuführen in Sinn, eigenartig wie wenig Zuversicht dieser Satz in mir auslöst.
Das Zitat, selbstverständlich, ist ein nachvollziehbar logischer Vorgang der Funktion von Religion. Aber die Frage ist, was soll ich mit solchen Sätzen anfangen, wie Unverfügbares in Sinn überführen? Wenn ich solche Sätze höre, dann habe ich einfach das Gefühl, dass man damit eigentlich eher etwas verliert als gewinnt. Es ist auf den ersten Blick hilfreich, aber für dasjenige, was ich mir erhoffe im Umgang mit religiösen Inhalten, das ist sicher nicht so zu finden. Eine Stelle kommt mir in den Sinn, die eigentlich auch etwas ausdrückt vom Finden von Sinn, und die Art und Weise, wie das geschieht, ist mir in diesem Bild, das ich von einem ganz berühmten Zen-Meister übernehme, von Ikkyu Sojun, weitergehend auf dem eingeschlagenen Weg, gelangt man vielleicht eines Tages in dieses gastfreundliche Land, in welchem ein Mönch lebt mit einer seltenen Gewohnheit. Er flicht fleißig Sandalen und stellt sie heimlich an den Wegrand.
As slow as possible. So der Titel des langsamsten Musikstücks der Welt, komponiert von John Cage. Gespielt wird es auf der Orgel der Burchardi-Kirche in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Veranschlagt ist eine Spieldauer von 639 Jahren. Tonwechsel finden nur alle paar Monate oder gar Jahre statt. Auch dies ein Langzeitprojekt.
Ja, diese Arbeit von Cage ist natürlich wunderbar, und dieser Endlos-Charakter seiner Arbeiten kommt ja auch bei anderen Stücken vor. Er kommt auch in meinem Text verschiedentlich vor und mein liebster Text von Cage ist Silence, ein Text, den Ernst Jandl übrigens übersetzt hat und wo wie ein Grundrefrain immer wieder diese wunderbare Zeile steht: Wir gelangen nirgendwo hin und das ist ein Vergnügen, das andauern wird.
Bei Trostsein heißt vielleicht dies: Sterbend nochmals an etwas anderes denken oder an etwas anderes nicht denken, bis das Restlicht abschweift.
Franz Dodel veröffentlicht sein Endlosgedicht unter dem Titel Nicht bei Trost. Ja, wer ist denn da nicht bei Trost?
Wir sind natürlich alle in gewisser Hinsicht nicht bei Trost. Der Titel meint vordergründig genau das, was wir umgangssprachlich damit ausdrücken, dass jemand etwas Verrücktes tut, etwas Unsinniges, etwas Unvernünftiges, eben sich zum Beispiel vornimmt, einen endlosen Text zu schreiben, was aber ja noch ein harmloses Unterfangen ist, meine ich. Auf der anderen Seite und in einem natürlich ernsthafteren Sinn soll der Titel ausdrücken, dass die Rückweisung von, ich will jetzt nicht unbedingt sagen oberflächlichen, aber von Trostangeboten, vielleicht sogar überhaupt, dass diese Rückweisung eigentlich ein fruchtbares Feld öffnet. Dieses Verweilen im Unfertigen, auch im Zweifel, in der Unabgeschlossenheit, und dieses Verweilen in diesem Zustand hat für mich überhaupt nichts Deprimierendes oder Melancholisches, sondern ist für mich ein Zustand, eine Stimmung der Zuversicht und ist eine Stimmung, die ich eher als hell bezeichnen würde, währenddem die Zonen der Gewissheiten für mich eher dunkel eingefärbt sind.
Gern bricht durch Gewöhnliches der Himmel herein. Sollte dieser Text enden, so würde ich ihn mit derselben Hingabe nicht weiterschreiben, mit der ich ihn schrieb.
Ich habe an dieses Ende natürlich gedacht und ich habe dieses Ende auch schon verfasst und das liegt nach vielen, vielen Leerschlägen bereit. Und das heißt, das Ende jedes Textes ist auch sein Anfang. Das kann ja heiter werden.
Das Ende jedes Textes ist auch sein Anfang. Das kann ja heiter werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.